Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich gehe in Führung. Wir haben eine kleine Pause gemacht, eine kreative Pause, und ich bin wieder back on track. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Dr. Horst W. Reckert. Horst ist aus Tübingen, er ist Diplompsychologe, Doktor und Bankkaufmann. Und Horst ist, glaube ich, und du korrigierst mich, spezialisiert in NLP, Hypnocoaching und energetische Psychologie. Hallo, lieber Horst.
Hallo, liebe Franka, danke für deine Einladung hier in deinen Podcast. Das stimmt so, wie du es gerade eben skizziert hast von den Schwerpunkten.
Stimmt so. Darüber sprechen wir auch heute. Sehr interessante Themen, energetische Psychologie. Steigen wir gleich mal ein. Was bedeutet das denn, energetische Psychologie?
Die energetische Psychologie geht auf Roger Callahan zurück, der 1979 in Amerika das Verfahren quasi durch Zufall entdeckt hat. Callahan ist Arzt und hat mit Menschen gearbeitet mit Akupunktur. Und hat offenbar eine Klientin gehabt, die Magenbeschwerden hatte. Und er hat, in der Akupunktur geht man ja von 12 Meridianen aus, Meridianuhr, 12 Meridiane. Und er hat den Magenmeridian, der ja hier unterhalb vom Auge sitzt, offenbar behandelt. Und hat dann interessanterweise gemerkt, als die Klientin aus der Praxis rausging und an einem kleinen See vorbeiging, wo sie immer so Störempfindungen hatte, keine Phobie, aber sich irgendwie unwohl gefühlt hat, dass sie nach der Behandlung relativ cool an diesem kleinen Teich in seinem Garten rausgehen konnte, vorbeigehen konnte. Und da ist der Forscher in ihm angestoßen worden und da hat er sich gefragt, was ist da jetzt passiert? Wieso kann die jetzt, nachdem er den Magenmeridian behandelt hat, wegen Magenbeschwerden, wieso kann die jetzt quasi ohne diese leichte Phobie an diesem Teich vorbeigehen? Und das war quasi die Geburtsstunde von der energetischen Psychologie. Das heißt, wenn wir Meridiane berühren, beklopfen, ja, in der Regel ist es ein Beklopfen, in der energetischen Psychologie lösen wir auf der Mittelhirnebene Prozesse aus, die speziell in der Behandlung von Phobien sehr hilfreich sein können. Das so als praktisches Anwendungsbeispiel. Wenn wir es ein bisschen größer einsortieren, energetische Psychologie für mich so die vierte große Kraft, neben der Tiefenpsychologie, neben der Verhaltenspsychologie mit Verhaltenstherapie und der humanistischen Psychologie. Na gut, vielleicht die fünfte, wenn wir die systemische als vierte große Kategorie mit reinnehmen, ist es dann die fünfte, die energetische Psychologie. Also es ist schon was eher was Bodenständiges. Das ist jetzt nicht, was wir so eher unter Oberbewusstsein zusammenfassen. Also wenn ich meditiere, wenn ich manifestiere, wenn ich visualisiere, wenn ich mit dem Universum verbunden bin. Manche Menschen haben ja Kontakt auch zu Engeln. Ja, würde man auch unter energetische Psychologie vielleicht im Groben zusammenfassen. Aber es ist mehr eine bestimmte Klopftechnik, wo bestimmte Punkte im Gesicht beispielsweise, vier Punkte im Gesicht, die Mittellinie, beklopft werden.
Also Wir arbeiten sozusagen mit dem Unterbewusstsein durch das Klopfen. Es gibt ja auch diese EFT-Technik, ne, diese Klopftechnik. Das erinnert mich daran auch, dass wir sozusagen Blockaden oder du benutzt gerne das Wort Störfaktor, ne?
Störempfindungen
sozusagen gelöst werden. Ob das jetzt nun die Meridiane sind oder die energetischen Verläufe, die wir nun mal auch besitzen. Und das finde ich ja sehr interessant, dass wir sozusagen beides verbinden. Also das Energetische mit der Verhaltenswissenschaft, der Psychologie.
Genau. Das heißt, wir beeinflussen das Energiesystem des Menschen. Die energetische Psychologie hat ja Anleihen gemacht aus der TCM, traditionelle chinesische Medizin. Da geht man davon aus, dass durch den Körper eine Energie fließt und die Chinesen haben das Qi genannt. Und es gibt 339 unterschiedliche Akupunkturpunkte, die in 12 Meridianen angeordnet sind. Und die Aufgabe und die Leistung von dem Callahan, von dem ich vorhin erzählt habe, mit der Klientin, die da an seinem See in der Praxis vorbeigelaufen ist, ohne eine Störempfindung zu haben, war, dass er erkannt hat, dass es ausreicht, die Meridianpunkte zu berühren, ohne dass man eine Nadel braucht.
Wow.
Das ist natürlich, weil bislang, wenn ich habe früher teilweise auch mich in Akupunktur behandeln lassen, weil es mir einfach gut getan hat, vom Stresserleben her, da war das so, Pulsdiagnostik, Zunge raus, und dann hat die Ärztin gesagt, okay, du hast eine Überfunktion, Unterfunktion im Darmmeridian, und dann setzt die ihre Nadeln, dann lag ich da 20 Minuten und hinterher ging es mir besser. So, ja, Vorher-Nachher-Vergleich. Und der Kellner hat gemerkt, ich brauche keine Nadeln, weil mit Nadeln ist es schwierig.
Nee,
man hat nicht die Nadeln und man kann auch Nadeln schwer selber setzen, wenn man nicht so ausgebildet ist. Das heißt, der hat gesagt, okay, lass uns doch einfach diese Punkte, statt sie zu nadeln, einfach beklopfen.
Super.
Genau. Und es gibt, weil du vorhin EFT angesprochen hast, EFT, es gibt verschiedene Richtungen in der energetischen Psychologie. Es gibt das EFT, was auf den Gary Gregg zurückgeht.
Mhm.
Gary Gregg arbeitet mit Klopfen, aber sehr stark mit Affirmationen.
Mhm.
Also es geht mir jeden Tag in jeder Hinsicht besser und besser. So. Ich komme eher aus der Schule von Gallo, Dr. Fred Gallo, der mehr aus dem NLP kommt. Und Gallo hat mehr Wert auf die Diagnose gelegt. Das heißt, der Gallo testet über den Muskeltest, wo deine Blockade ist, und gleicht es dann entsprechend aus, durch Berührung, durch Klopftechniken letztendlich, die dazu führen. Und das ist das, was du vorhin gesagt hast, was das Spannende ist, dass wir auf der Mittelhirnebene, also quasi auf der unbewussten Ebene, Blockaden lösen, die wir über unsere Gedanken einfach, wo wir nicht rankommen.
Genau.
Weil es gibt ja viele Menschen, die viel lange Therapien schon gemacht haben, Selbsterfahrung gemacht haben, teilweise Jahrzehnte in Psychotherapien, in tiefen psychologischen Therapien drin hängen, und sie haben immer noch, ich sag's jetzt mal nett, eine Restbelastung.
Ja.
Und da ist es echt ein Gamechanger für die Leute, weil das Paradox ist ja eigentlich, wir versuchen mit unsere Gedanken zu heilen. Das kann schon funktionieren, aber es ist cleverer, auf eine andere Ebene zu gehen, auf die energetische Ebene, da zu beklopfen und danach den Prozess zu reflektieren.
Sehr spannendes Thema, Horst, weil ich finde, ich arbeite auch sehr gerne mit Hypnose, so wie du ja auch bist, Hypnocoach. Das ist ja auch sehr körperlich und generell auch in meinem Coaching. Ich benutze gerne den Körper, ob wir jetzt zusammen tanzen, aufstehen, eine Haltung einnehmen, das Kissen rumschmeißen. Das ist jetzt nicht unbedingt die Meridiane, wo es nochmal direkt ins Nervensystem geht, aber dass sozusagen es nicht nur rational bleibt in den 10% unserer Ratio, sondern dass es embodied wird. Ne? Und dadurch sind diese Techniken einfach unglaublich gut. NLP, wie bringen wir das zusammen? Ist das sozusagen auch eine energetische Psychologie Therapie? Nein.
NLP gehört, wenn wir in dieser Grobkategorisierung von diesen 5 unterschiedlichen Therapieschulen bleiben, würde ich es eher unter humanistische Psychologie setzen. Also erstmal, NLP steht für neurolinguistisches Programmieren. Jetzt wird's nicht besser dadurch, wenn man das jetzt so erklärt. Ich hatte vor Jahren mal einen Workshop, da kam der Hausmeister rein, ich habe den Seminarraum vorbereitet, Flipchart geschrieben, NLP, kommt der Hausmeister rein, sagt, neue Partei? Und ich sag, nee. 3 große Buchstaben, NLP, also keine neue Partei, sondern eine Grundhaltung, ein Werkzeugkasten, der aus der humanistischen Psychologie kommt. NLP ist quasi die Tochter oder der Sohn aus der Hypnotherapie von Erickson. Also du musst dir das so vorstellen, derjenige, der die humanistische Psychotherapie vor allen Dingen in Amerika sehr geprägt hat, war Dr. Milton Erickson. Hypnotherapeut, klassischer Hypnotherapeut, Mediziner, Psychiater gewesen, hat in Arizona eine Praxis gehabt. Der hat ein ganz interessantes Leben gehabt, weil er 2-mal an Kinderlähmung erkrankt ist. Was medizinisch eigentlich gar nicht geht. Normalerweise bist du da immun, aber der hat es tatsächlich geschafft, jetzt 2-mal an Kinderlähmung zu erkranken. Das heißt, er saß ab dem 50. Lebensjahr in einem Rollstuhl.
Ja.
Und hat aber gesagt, okay, das ist jetzt so, wie es ist. Das ist vielleicht auch für die Zuhörer ganz wichtig, wenn man irgendwie ein Schicksal hat, dass man nicht jahrelang sich daran abarbeitet und allen Freundinnen erzählt, wie schlecht es einem ja gerade geht, sondern der hat das Ding rumgedreht, hat gesagt, hui, das ist jetzt so, wie es ist.
Ja.
Ich mache aus diesem Defizit, was ja ein Defizit ist, mache ich eine Kompetenz.
Gut, das ist systemisch.
Genau, kompetenzorientiertes Vorgehen.
Toll.
Und dann hat er gesagt, okay, ich kann mich zwar nicht bewegen, ich kann aber sitzen und ich kann beobachten. Und ich werde quasi Master of Perception, das heißt, ich habe sehr genau geguckt, oder Eric hat sehr genau geguckt, wie verhalten sich Menschen, wie zeigen sich Veränderungen. Also kennen Sie es vielleicht auch, dass manche Menschen hier so einen roten Hals kriegen, wenn sie eben Stress nervös sind.
Ja.
Oder auch hier, wenn man die Halsschlagader sehen kann, kann man auch da teilweise, wenn man gut in der Wahrnehmung ist, die Pulsfrequenz sehen. Dann sieht man, ob die Pulsfrequenz höher geht oder nicht so hoch geht oder auch runter geht.
Mhm.
Das heißt also, NLP kommt eigentlich aus der Hypnotherapie.
Ja.
Und Richard Bandler und John Grinder, die zwei Namen sind wichtig, als Begründer des NLPs zu sehen. Die haben 1972, 73 in Kalifornien ein Forschungsprojekt gehabt. John Grinder war damals Professor an der Universität in Santa Cruz und Bandler war sein Schüler. Die waren nicht groß altersmäßig auseinander. Grinder war, glaube ich, so 30 und Bandlers Jahrgang 50, zweimal war er 22. Und man muss es sich so vorstellen, das war die Zeit, Amerika war als erste Nation auf dem Mond gelandet. Die hatten so dieses Selbstbewusstsein, wir können alles.
Ja.
So. Und
haben sie ja auch sonst.
Genau, haben sie mit dem neuen Präsidenten noch umso mehr. Und da war es so, ich war damals auch in Santa Cruz, als ich über meine Doktorarbeit bei dem Kongress von Robert Dills referiert habe, da habe ich diesen Ursprungsort quasi gesehen. Das ist keine Universität, das waren eigentlich eher Apartments. Also in Deutschland, ich habe früher ein Studentenzimmer gehabt und die haben Apartments.
Wow.
Also sehr, sehr hochstehend. Und ist klar, wenn man natürlich in so einem Umfeld ist, dann macht man sich manchmal eben auch ungewöhnliche Gedanken. Du musst dir nicht überlegen, wie kriege ich heute mein Mittagessen her, sondern das war alles abgesichert, die waren versorgt und haben dann, und da war eben Bandler derjenige, der die treibende Kraft war, der hat gesagt, okay, lass uns mal schauen nach dem Unterschied, der den Unterschied macht. The difference that makes the difference. Und damals gab es ungefähr 1000 unterschiedliche Psychotherapieschulen.
Mhm. Wow.
Tiefenpsychologisch, systemisch war da gerade so dabei, etwas bekannter zu werden. Also ich mache es jetzt ein bisschen kürzer.
Genau.
Und
zum Hypno-Coaching.
Genau. Und die Frage war dann, dass Bandler und Grinder oder Bandert speziell wollte wissen, was ist der Unterschied, der den Unterschied ausmacht. Das heißt, der hat die Erfolgsfaktoren der Hypnotherapie zusammengefasst in ein neues Produkt, in das NLP. Das heißt also, NLP ist irgendwie so best of.
Gut.
So, genau. Und das heißt, NLP hat jetzt mit energetischer Psychologie nicht so viel zu tun, sondern NLP kommt eher aus der Hypnotherapie. Und das NLP hat es geschafft, weil es eben sehr stark auch als Kommunikationsinstrument propagiert wurde, auch den Einzug in Wirtschaft, in andere Lebensbereiche zu bekommen. Weil Hypnotherapie, Hypnocoaching, es hat sich ein bisschen dadurch geöffnet, aber Hypnotherapie war ja eher so für Menschen mit therapeutischen Anliegen. Und das NLP ist ja eher jetzt auch im Leadership, im Selling, in der Schule, in Kreativität, also überall, wo Menschen mit den Menschen kommunizieren.
Wie kann ich mir als Kunde oder Patient das vorstellen, wenn du mit mir NLP machst? Was passiert da mit mir? Was machst du mit mir? Oder ich mache mit mir selber was?
Also wenn zu mir jemand in die Praxis kommt, sage ich sie, es gibt drei zentrale Unterschiede im Vergleich mit dem Gespräch mit einer guten Freundin.
Ja.
NLP. Erster Punkt, ich höre sehr genau hin, ich nehme dich wortwörtlich, Franka. Wenn du sagst, es geht mir noch nicht besser, dann sage ich, was meinst du damit? Noch nicht. Ja. Also nicht so, sondern man nimmt den anderen wortwörtlich. Zweiter Punkt ist, dass ich sage, ich stelle Ihnen sehr viele Fragen.
Mhm.
Die Fragen sind Zeichen von Kompetenz und nicht Zeichen von Inkompetenz. Weil ich mache das seit 30 Jahren ungefähr. Wenn zum Beispiel neulich war eine Dame da mit einer Panikattacke, habe ich gesagt, sie Panikattacke, ich weiß, was eine Panikattacke ist. Ich habe das studiert, ich habe klinische Psychologie studiert, ich habe viele Patienten behandelt, möchte aber wissen, wie das bei Ihnen ist. Wie zeigt sich die Panikattacke?
Genau.
Und da hat sie es wieder anders gezeigt, als so, wie sich das eigentlich darstellt.
Mhm.
So, das heißt also, ich stelle relativ viele Fragen und an einer Stelle bin ich auf die Kooperation mit der Klientin angewiesen, dass ich sage, meine Aufgabe ist, nach bestem Wissen und Gewissen Impulse zu geben und die Impulse hat der Klientin zu prüfen auf Zieldienlichkeit und auf realistische Umsetzbarkeit.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt mit dir eine Übung mache, Franka, und die ist super, und du, und ich sag, mach die Übung zu Hause, dann ist es mir recht, dass du sagst, Horst, ganz ehrlich, ich kenne mich, ich werde die Übung nie machen.
Ja.
So, also das ist so vielleicht der zentrale Unterschied.
Gut, dass du es nochmal so erklärt hast, weil ich es auch dann jetzt gar nicht mehr so auf der Palette hatte. Das hört sich ja sehr systemisch für mich an. Also das Zuhören, das ist auch therapeutisch, das Fragen stellen und dann das aber lösungsorientierte Richtung. No. Also und das auch in die Handlung gehen. Also was braucht es, damit du es tust? Und wie würde sich das anfühlen, wenn du es tust?
Genau.
Ja, also diese doch sehr systemischen in Richtung wie anstatt warum, anstatt dass wir immer nur so im Kopf und in der Reflexion bleiben, sondern eben auch in die
Handlungskompetenz bringen.
Ja,
genau,
ne?
Genau.
Und Hypnocoaching, was kann sich der Zuhörer darunter vorstellen? Bei mir ist es ja immer so, die denken dann, die fliegen wie bei Copperfield oder ich mache irgendwas mit denen, wo die Kontrolle verlieren, die meine ich der Kunde. Und am Ende ist es für mich sozusagen nur ein in das Unterbewusstsein durch eine bestimmte Atemtechnik gehen und dort eben dann Blockaden lösen, wenn es nötig ist. Oder einfach auch erstmal wahrnehmen, was hat wehgetan, was war gut, und was brauche ich, damit es jetzt sich im Realen, im Bewusstsein dann, damit ich es wirklich dann auch ins Bewusstsein hochziehe, sozusagen, sage ich mal, mitnehmen kann. Also Bewusstsein über das Unterbewusstsein finde ich auch immer etwas sehr interessantes.
Schöner Begriff.
Ja, es ist einfach, das ist die Magic, ne? Das, wenn ich nicht wie ein Elefant im Porzellanladen durch die Gegend, ja, oder wie ein Hühnchen ohne Kopf rumlaufe, sondern wenn ich mir bewusst bin über mein Unterbewusstsein, mein unbewusstes Handeln.
Ja.
Und dafür ist Hypnose nicht irgendwie Fliegen, sondern für mich eine Art von Visionstechnik, in der ich sozusagen Informationen bekomme, die mir sonst so im Alltäglichen einfach nicht kommen, weil das Nervensystem dafür gar nicht bereit ist. Aber vielleicht ist das von mir aus gesehen auch eine etwas naivere, vereinfachte Form.
Nö, das ist ganz
erzähl mal, wie du denkst, was das ist oder was
pragmatisch
passiert.
Also zunächst mal, wenn jetzt jemand zum Hypno-Coaching kommt,
ja.
Ich unterscheide jetzt nicht so sehr zwischen Coaching und Therapie, weil bei mir ist es so, ich habe ja auch die therapeutische Zulassung, von daher könnte ich das abdecken, wenn es der Punkt ist. Aber bleiben wir beim Hypno-Coaching. Der Punkt ist letztendlich der, dass die Menschen sitzen oder liegen, schließen die Augen und ich spreche mit möglichst beruhigender Stimme zu ihnen.
Ja.
So. Das, was ich zu den Menschen sage, sind Angebote und nichts Direktives. In der klassischen früheren Hypnose vor Erikson war das eher direktiv. Also Charcot in Paris hat damals zum Beispiel gesagt, dormez, schlafen Sie, dormez, dormez, mehrfaches Wiederholen. Das kann bei manchen Klienten ganz gut funktionieren. Die eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, die so eine klare Ansage brauchen, kann es funktionieren. Erikson hat es nicht gemacht. Erikson ist eher so der Meister gewesen der indirekten Aufforderung. Ich möchte Sie einladen, die Augen zu schließen und früher oder später, wenn Sie mögen, sich 3 tiefere Atemzüge zu gönnen. Und Charcot hätte gesagt, schließen Sie die Augen, machen Sie 3 tiefe Atemzüge und jetzt geht's los. Ja?
Yeah.
Also jetzt kann man natürlich sagen, wo ist da der Unterschied? Ja? Aber Menschen sind schon sehr unterschiedlich und gerade bei, der Podcast heißt ja in Führung gehen, gerade bei Menschen, die Führungsverantwortung haben, kommt dieses Direktive nicht gut an.
Nee.
Die sagen sich, von dem, auch wenn er Doktor ist, lasse ich mir mal gar nichts sagen.
Ja, also, das finde ich übrigens auch sehr interessant, so wie du jetzt gerade gesprochen hast. Ich sage immer im Konjunktiv, also ich lade sie ein, wäre es möglich, könnten
sie. Zum Beispiel,
sie,
genau.
Was.
Sehr schön.
Ne, so irgendwie so, also schwammig würde, könnte. Ist da was so, ne? Anstatt dieses Direkte.
Genau, ja. Das heißt, also ich lade die Leute ein.
Schön.
Eher indirekt in eine kleine Achtsamkeitsübung einzusteigen.
Schön.
NLP wieder, Fakok, visuell, akustisch, kinästhetisch, olfaktorisch, gustatorisch, sehen, hören, spüren, riechen und schmecken. Das ist die Abkürzung für Fakok. Das heißt, ich würde dann sagen, möchte Sie einladen, einfach mal die Augen zu schließen. Und während ich jetzt so zu Ihnen spreche, möchte ich Sie einfach mal einladen und fragen, was Sie jetzt hier im Moment hören können. Ob Sie vielleicht die Uhr im Hintergrund bewusst hören können. Weil bei mir in der Praxis zumindest, ich habe da ein paar, können immer mal wieder Autos auch vorbeifahren oder ich habe eine kleine Uhr im Hintergrund. Die Leute nehmen das wahr, aber nicht bewusst.
Ja.
Und darum mache ich so, wie du gesagt hast, das Bewusstsein vom Unterbewusstsein, versuche ich die Leute zu sensibilisieren und zu fragen, ob sie die Uhr im Hintergrund hören können, bewusst. Ob sie bewusst den Finger an ihrer linken Hand am Ringfinger spüren können. Du hast den die ganze Zeit, aber du hast es dissoziiert. Du hast es dissoziiert, du merkst es nicht. Und wenn dich dann jemand darauf anspricht, dann sagst du, ah, oh, tatsächlich schon mein Ehering. Wahnsinn, genau, genau. Ja.
Und was ist das Ziel, wenn ich bewusst wahrnehme?
Das Ziel ist letztendlich mehr mit dir selber, ich sag mal, mit deinem Wesenskern in Kontakt zu kommen, dass du achtsamer bist, dass du mehr Informationen wahrnehmen kannst, dass du mehr im Hier und Jetzt bist.
Ja.
Das heißt also zur Frage zurück, Hypnocoaching, ich begleite die Menschen eigentlich mehr in einen Zustand von Hier und Jetzt zu kommen. Und nach einer gewissen Zeit fängt das Gehirn an, auch anstelle von Beta-Alpha-Wellen zu produzieren.
Gamma.
Alpha, ja Gamma, wenn es ganz tief ist im Schlaf, auch Gamma. Also Alpha 8 bis 12 Hertz, Gamma ist dann noch tiefer als den Schlaf, aber könnte theoretisch auch bis zum Gamma-Zustand führen.
Mhm.
Das heißt, die Menschen, das Nervensystem, wie du vorhin richtig gesagt hast, das fährt runter.
Genau.
Und die Menschen nehmen ihr Problem oder ihr Anliegen, das, was nach wie vor da ist, nehmen die mit anderen Augen wahr.
Wunderbar. Ich liebe es, wenn ich dir zuhöre.
Ja,
herrlich.
Ja, ja.
Es ist genau das, also die Frequenz des Gehirns, was wir wissenschaftlich messen können, kommt auf eine andere, also wird frequenziell anders, runtergefahren, tiefer gefahren und damit die Möglichkeit, der Mensch kann sich in einer anderen Form wahrnehmen, als er, wenn er in der Alpha ist. Ich muss überleben, ich muss tun, ich muss, du willst was von mir, du hast mir das gesagt, bla bla bla,
genau.
10% unseres Bewusstseins.
Genau.
Und dann weiß ich nicht, wie es dir geht als Therapeut und Arzt. Mir geht es dann so, da muss ich dann gar nicht mehr viel machen. Also du hast ja auch sehr viele Führungskräfte und Unternehmer und ich auch, oder ich habe auch normale, in Anführungsstrichen, Menschen, ja, die einfach
mit
Bindungsproblemen kommen,
ja,
oder auch, muss gar nicht mal ein Trauma sein oder einfach mal ein bisschen über den Deckel hinaus sich entwickeln möchten. Dass ich dann gar nicht mehr viel machen muss, sondern die alleinige Möglichkeit, sich wahrzunehmen auf so einer Ebene, dann hast du die Antwort schon, wenn du mit einer Frage kommst.
Genau.
Dann weißt du schon selber, muss ich dir nicht als Therapeut, als Gott sagen, wo es lang geht oder dir eine Pille einwerfen. Sondern ich glaube daran, dass jeder die Ressourcen hat, sein eigener Heiler zu sein, wenn es Heilung die Frage ist. Und super.
Genau. Also das Besondere ist, der Mehrwert ist jetzt im Vergleich zum klassischen traditionellen Gespräch, dass die Menschen in einem anderen Bewusstseinszustand sind. Den Zustand kennt jeder, ich sag mal so abends nach einem langen Arbeitstag, 22.30 Uhr, Tagesthemen anschauen, wenn man so kurz vorm Wegnicken ist.
Ja, genau.
Das ist quasi so ein Trance-Zustand.
Ja.
Und das ist der große Vorteil bei der Selbsthypnose zum Beispiel ist auch der, dass die Menschen sich selber aktiv in diesen Zustand versetzen können. Weil du kannst ja nicht immer warten bis 22.30 Uhr.
Ja, oder warten, bis ich wieder meine nächste Coachingstunde habe bei Horst.
Richtig.
Sondern ich kann mich selber heute schon durch, also ich meditiere, du meditierst ja auch. Ich bin großer Fan von der Meditation. Kann ich mich oft in, manchmal ja, manchmal nicht, aber es ist einfach Training, ne? Wiederholung, das Gehirn liebt Wiederholung, kann ich doch mittlerweile schon einen sehr tiefen Zustand, unbewussten Zustand erreichen, indem ich mal einfach so plötzlich weg, dann komme ich wieder. Das heißt nicht, dass das Problem dann gelöst ist, aber ich habe einen unglaublich starken Zugang zu mir selbst.
Genau, du hast Zugang zu dir selbst. Du hast vorhin sehr schön gesagt, dass die Menschen Ressourcen mehr haben, als sie glauben. Du fühlst dich einfach dem Problem, der Problemlösung mehr gewachsen. Mhm. Du hast so einen Funken Zuversicht mehr, dass du sagst, naja, ich habe so viel in meinem Leben hinbekommen, das schaffe ich jetzt auch noch. Mhm. Und jetzt nicht, indem du oder ich dem Patienten sagen, sie schaffen das, probieren sie es nochmal, weil das ist ja so auch ermüdend, das ist ja auch dann nicht mehr auf Augenhöhe, sondern letztendlich das Hypnocoaching, das war ja die Frage, die Leute sitzen da, schließen die Augen, ich lade sie ein, in dem ersten Schritt in der Induktion erstmal mehr in Kontakt zu kommen, der zweite Schritt ist die Intervention, dann geht es darum, beispielsweise auch mit einer Suggestion zu arbeiten.
Mhm. Was bedeutet das?
Eine Suggestion,
unsere Hörer?
Eine Suggestion ist ein kleines, wie so eine Art Mantra.
Ja. Ja? Mhm.
Also zum Beispiel jemand, der Prüfungsangst hat. Ich habe damals meine Diplomarbeit über Prüfungsangst geschrieben, NLP, in der Behandlung von Prüfungsangst als Kurzzeittherapie.
Wow. Ja, wow. Ich weiß, wir haben ja auch einen Dr. Rexotz Diplompsychologen. Also wir haben ja ein ganz großes Ranking hier vor uns sitzen. Das finde ich ja herrlich. Also okay.
Und in dem Zusammenhang, da gebe ich den Studierenden quasi eine kleine Suggestion mit. Also zum Beispiel, ich habe mein Wissen parat oder ich bleibe ruhig.
Ja.
Oder einfach so eine kleine Affirmation, die bestärken soll, ein bestimmtes Verhalten in der Prüfung.
Ja.
Weil die Menschen sind ja, die Schüler oder Studierende sind ja in der Regel, die lernen alle, aber in dem Moment, wenn es darum geht, ist hier oben alles weg. Hm? So, das heißt also, zweite Phase, die Intervention mit einer Suggestion. Das kann auch eine Teilearbeit sein, was ich super gerne mache. Und die dritte Phase ist die Extruktion beim Hypnocoaching. Das ist, ich werde gleich von 10 auf 1 rückwärts zählen. Und mit jeder Zahl in Richtung 1 können Sie ein klein wenig mehr zurückkehren. Und bei 1 oder auch schon früher wieder Ihre Augen öffnen. 10, 9, 8, 7.
Ja.
Bis 1. Und dann Augen auf, Arme und Beine beugen, strecken und tief durchatmen mit die 3 A's. Das ist so der Ablauf von dem Hypnocoaching.
Wie ihr hört, kein Humbug, keine Magie, kein Pillepalle, sondern etwas ganz Konkretes, Wundervolles, was gar nicht Angst macht, sondern einfach ein Tool zur Selbsthilfe und Selbstreflexion. Sei es jetzt, ich bin nervös oder ich brauche Stärke in der Situation oder ja, ich möchte mutig sein oder ich möchte mich gerne zurückziehen oder ich möchte mich schützen. So ein positiver Glaubenssatz, wenn man den ständig wiederholt, und ich gebe das auch einen Kunden immer wieder, also wir erarbeiten erst die negativen Glaubenssätze, Schattenkind und dann Sonnenkind Jeder wird hier aus meinem Coaching auch immer mit einem positiven Glaubenssatz, der im Moment am meisten greift, rausgelassen, der dann immer wieder wiederholt werden darf, weil das Gehirn liebt Wiederholung. Das ist ein plastisches, unser Gehirn ist nicht statisch, sondern es ist formbar. Und je mehr wir sozusagen Rituale und immer wieder wiederholen die Dinge, umso mehr neuroplastische Wege, Synapsen können sich entwickeln und so entsteht neues Verhalten. So arbeite ich oder ich höre, dass du das auch so machst. Das ist nichts mit Humbug, sondern das ist einfach geil.
Es ist ein Game Changer und beispielsweise, ich hatte früher bis zum 30. Lebensjahr hatte ich eine V-Phobie.
Aha.
Eine V-Phobie, also nicht vor dem Buchstaben V.
Nee, vor dem Vogel, dem V.
Vor dem Vogel V. Der Hintergrund war klar, wurde mir ja berichtet, ich habe keine Erinnerung.
Wie alt warst du damals?
3, 4, 5, 6 Monate.
6 Monate?
6 Monate.
Was ist passiert?
Die Eltern sind mit mir nach Stuttgart in die Wilhelma, dem Kindle mal die Tiere zeigen.
Ja.
So, schöne, gute Absicht, tolle Sache, die laufen mit mir da rein. Und dann so die Schilderung meiner Mutter war es, glaube ich, die mir das meistens erzählt hat. Ich komme da rein und da ist ein V.
Ja.
Und der macht in dem Augenblick, wo er mich sieht, macht er das Rad auf.
Ja.
Und diese vielen Augen, diese Farben haben mich so irritiert, dass ich da ausgeflippt bin. Ja. Also ich war nicht mehr zu beruhigen. Die mussten mit mir aus der Wilhelma rausgehen.
Mhm.
So, und dann vergisst man das natürlich als Elternteil. Und dann hatte ich, vielleicht war ich da 5 oder 6, damals hatten wir diese Mickey-Maus-Heftchen.
Mhm.
Und da war in der Mitte, hatte ich ein Mickey-Maus-Heft, da war immer ein Tieralbum drin. Da waren also in der Mitte von jedem Mickey-Maus-Heft waren Tierbilder. Hunde, Katzen und da gab es ein Heft, das weiß ich noch wie heute, es war ein gelbes Heft, heute weiß ich es noch, da war ein V-Bild drin. Ich habe dieses Heft nicht in die Hand genommen.
Boah.
Wo dann meine Mutter gesagt hat, irgendwas stimmt mit dem Jungen nicht, irgendwas nicht ganz in Ordnung.
Nee.
So. Mhm. Gott sei Dank gibt's ja keine Faulen in Tübingen oder in Reutlingen, wo ich damals gewohnt habe. Das heißt, ich konnte der Situation ausweichen. 11, 12 sind wir dann auch wieder mit der Schule damals, mit dem List-Gymnasium sind wir in die Wilhelma gefahren und da habe ich das dann irgendwie geschafft zu vermeiden. Da bin ich dann nicht hin, irgendwie Ausreden gefunden, so, nee, mir ist schlecht heute. Oder wenn wir in ein bestimmtes Gehege reingegangen sind, habe ich gesagt, nee, ich muss auf die Toilette. Also ich habe das geschafft, klassisches Vermeidungsverhalten.
Ja.
So. Das heißt aber, ich habe immer im Hinterkopf gehabt, irgendwie, also Zoo, Tiere, ja. Zoohandlungen,
Vogel,
rotes Schild,
Frau, nee,
Vogel,
lieber nicht.
Aufpassen.
Nee, genau.
Ja? So. Mhm. Dann war ich 30, ich habe damals meine NLP-Ausbildung gemacht und da war das Wochenende, wo es um Phobien ging. Und ich bin normalerweise nicht derjenige, der bei den Demos mitmacht. Ich weiß nicht, wie du da bist. Es gibt ja manche
Leute.
Ich bin
immer die Erste.
Ehrlich? Okay. Nee, ich bin da eher derjenige, ich lerne durch Beobachten manchmal.
Okay.
Mehr. So, aber in dem Augenblick habe ich gedacht, als sagte die Trainerin, wer von euch hat denn eine Phobie und er weiß, wo es herkommt? Dann habe ich gedacht, okay, probier's das mal. Okay. Gut, ich setze mich da vorne hin. Wir machen eine VK-Dissoziation. Heißt, ich sitze in meiner Vorstellungswelt in einem Kino und vorne auf der Leinwand passiert etwas. VK-Dissoziation, visuell, kinästhetisch dissoziiert, abgespalten quasi das kinästhetische, das Gefühl vom Sehen. So, und dann sagt sie zu mir, da vorne auf der Leinwand, Horst, wird gleich die Situation ablaufen, die du mir gerade geschildert hast. Mit einem großen Unterschied, du bist der Beobachter. Du bist nicht derjenige, der es erleidet, sondern du bist der Beobachter. Du schaust von außen da drauf. Und ich möchte dich bitten, es zu beschreiben, aber bitte in der dritten Person. Nicht, ich sitze da im Kinderwagen, nee, so, sondern der Horst, der kleine Horst, der sitzt da im Kinderwagen, da ist die Mutter und da ist der Vater und der Vater schiebt den Kinderwagen und der Horst sitzt da und da kommt auf einmal der V, der macht das Rad. Allein die Schilderung in der dritten Person war schon etwas entlastend, aber hat mich schon in Wallung gebracht, weil das ist für mich
ja
so. Auch heute, wenn ich noch drüber erzähle, merke ich so eine Restbelastung, wo ich dann denke, okay, ganz cool bleiben. So, genau, weiteratmen. Und dann war die Intervention die, bei der VK-Dissoziation gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du lässt den Film rückwärts laufen, beziehungsweise du gibst der Person vorne in dem Film, in diesem imaginierten Film, gibst du eine Ressource, die die Person damals nicht gehabt hat.
Gut, interessant.
Wir haben uns damals entschieden für die Rückwärtstechnik. Das heißt, die Trainerin hat zu mir gesagt, guck den Film bitte mal rückwärts an und beschreibe in der dritten Person.
Ja.
Dann habe ich gedacht, puh, das ist schwierig, hier rückwärts. Also das heißt, der erste Punkt ist der, ich sage, okay, der Horst, der geht gerade mit seinen Eltern aus der Wilhelma raus. War das letzte Bild. Das letzte Bild wird zum ersten. Der Horst und seine Eltern, die sind gerade am Ausgang und wollen gleich rausgehen.
Mhm.
Rückwärts.
Kompliziert.
Ja, da muss man schon ein bisschen, aber
ein bisschen lange
Rede, kurzer Sinn, der entscheidende Punkt war der, dass der V nachher nicht das Rad seine schönen Federn aufgemacht hat, sondern die zugemacht.
Ah, ja.
Und dann sitze ich so und sage, okay, und der V, der macht das gerade rückwärts. Und in dem Augenblick fange ich an zu lachen. Dann sagt die Trainerin, oh, du lachst? Sag ich, ja, ist total witzig. Total witzig, das ist ja alles rückwärts. Okay, wunderbar, so. Und dann das war der Game Changer, wo ich dann innerlich irgendwie gemerkt habe, der dreht das Ding rückwärts.
Wow.
Und danach war es so, dann hat die gefragt, okay, wie wäre das jetzt, wenn du in die Wilhelma gehen müsstest, würde ich sagen, du, 10er Skala, davor wahrscheinlich bei einer 12, jetzt bei einer 6,5. Also jetzt
gut.
Nicht, ich liebe es, aber 6,5 ist ja schon mal ganz gut.
Genau.
Genau, und das war dann so. Cool. Und dann bin ich danach nach Amerika gefahren und auch da Zoo. Und dann habe ich gedacht, machst du es einfach mal. Also ich bin ich bin nicht ausgewichen, aber ich habe jetzt den V auch nicht umarmt. Ja? Also das war mir dann auch. Also ich habe da schon ein bisschen Respekt vor gehabt. Und heute habe ich, und das finde ich auch ein schönes Zeichen für eine Heilung oder wie immer man das nennen mag, habe ich eine V-Feder bei mir an meinem kleinen Tischchen, wo ich meditiere.
Wie schön.
Also das finde ich auch. Genau, das ist ja irgendwas, es hat sich aufgelöst.
Ja, es hat sich aufgelöst.
Und das finde ich schön.
Wunderbar.
Ja. Also, und das ist so dieser Game Changer, und da hätte ich 500 Sitzungen Tiefenpsychologie machen können, ich hätte es nicht hinbekommen.
Boah, keine Sau. Nee. Wenn du, meine Schwiegermutter hier neben uns, die hat ein riesengroßes Gehege mit 5 Pfauen. Also da gehen wir nächster
Challenge
nach
gerne,
unserem
gerne,
Podcast,
gerne,
gehen wir da gerne,
gerne
vorbei.
Gerne.
Du darfst eine Pfauenfeder mitnehmen, eine
okay.
zweite für deinen,
oh, okay, okay.
Für deinen Schreibtisch, wenn
okay.
du das möchtest.
Boah. Warum nicht?
Sehr schöne Geschichte. Horst, jetzt noch sowas, noch mal einen kleinen Schlenker, bevor wir auch so langsam zum Ende kommen, weil es war, hatte schon ganz viel tolle, interessante Informationen, finde ich. Ich könnte mit dir jetzt noch stundenlang darüber sprechen, was für tolle Sachen du machst. Als ich so deine Website gelesen habe, da stand dann Dr. Diplompsychologe und Bankkaufmann.
Wie wird man vom Bankkaufmann zum Psychologen? Wie ist der Weg?
Richtig, genau.
Relativ einfach. Ich wollte schon zum Abschluss meiner Schulzeit Psychologie studieren. Ich habe bloß keinen Studienplatz gehabt.
Und dann bist du zur Bank gegangen, oder wie?
Bin ich erstmal zur Bank gegangen, weil ich wusste, es wird ungefähr 3 Jahre dauern über Wartezeit. Mein Vater war bei der Bank und dann habe ich gedacht, also Schaden tut es mit Sicherheit nicht.
Nö.
Und heute arbeite ich eben auch deswegen in der personalentwickelnden Bank, weil die sagen, okay, der hat zumindest mal eine Bank von innen gesehen. Also das ist eher ein Vorteil. Nee, ich wusste von Anfang an, dass ich da nicht bleibe. Also jetzt nicht, weil die Bank blöd war oder so. Ich wusste, du bleibst da nicht. Die Challenge war eher, das dann 3 Jahre durchzuhalten und dann irgendwie nicht zu früh zu sagen, ich gehe sowieso. Also das war so ein bisschen von meiner inneren Gewissen her, war das ein bisschen ein Thema.
Ja.
Aber das war dann okay. Und
schön. Vom Bankkaufmann zum Psychologen und Arzt, finde ich tolle Geschichte. Erzähl mir noch ein bisschen so, was ist dein Erleben mit deinen Kunden oder Patienten in dem Fall? Bei mir sind es Kunden, bei dir sind es vielleicht auch Kunden und Patienten,
Klienten.
Was erlebst du im Moment so für dich? Was ist präsent? Was gibt's für Themen? Was spürst du? Was denkst du?
Also ich glaube schon, dass sich die Welt seit Corona verändert hat, auch in der Wahrnehmung von Klienten, kann man glaube ich schon sagen. Das heißt, und vielleicht auch so ein bisschen eine Generationsfrage, die jüngeren Klienten, die machen sich mehr Sorgen so um das große Ganze, um die Welt.
Ja.
Also da kann es denn schon mal vorkommen, dass jemand in die Sitzung kommt und sagt, boah, ihn beeinflusst ist, dass der Trump so irgendwie so, was früher eigentlich nicht so der Fall war. Also die Weltprobleme, die rücken irgendwie näher. Also so die Einschläge rücken näher, so kann man vielleicht sagen. Das ist schon, glaube ich, etwas. Also diese geopolitische Lage ist etwas, was die Menschen beeinträchtigt. Dann diese VUCA-Welt, VUCA-Welt ist ja mittlerweile durch Bani abgelöst worden.
Mhm.
Also VUCA, volatil, ungewiss, komplex, ambivalent. Und Bani ist ja eher brüchig. Also du kannst dich auf nichts mehr wirklich verlassen.
Mhm.
Es ist brüchig. Dann ist es anxious, also mit Angst besetzt.
Mhm.
Es ist non-linear, das heißt also, eine klitzekleine Auswirkung oder ein klitzekleiner Stimulus kann eine große Auswirkung haben. Landtagswahl Baden-Württemberg, Manuel Hagel, 9 Jahre, sagt er, für mich war das ein netter Spruch. Ich fand das jetzt gar nicht sexistisch, ich fand es eher witzig, wo er da von der Schülerin mit den rehbraunen Augen geschwärmt hat, dass das nachher 4 oder 5 Punkte kostet bei einer Wahl zum Ministerpräsidenten, vielleicht auch nicht. Das ist nicht linear, wo man sagt, geht's noch, aber das ist die Welt, in der wir leben. Und dieses Incomprehensible, obwohl wir KI haben und alles erklären können, bleibt es für uns subjektiv im Inneren irgendwie unverständlich.
Ja.
Dass wir sagen, hä, geht's noch? Irgendwie, keine Ahnung, ich blick's nicht. Obwohl ich alle Informationen habe. Ja? Also wie schaffe ich das in meiner, ich unterscheide ja, im NLP haben wir ja äußere Welt und innere Welt. Wie schaffe ich das in meiner inneren Welt, eine plausible Erklärung für Ereignisse im Außen zu finden, dass es für mich irgendwie, dass es mir zum inneren Frieden hilft, dass ich sage, okay, ja, kann ich nachvollziehen, Haken dran.
Dass es kohärent ist.
Dass es kohärent, dass es stimmig ist. Und also das sind so die Themen, also mehr diese geopolitischen Themen scheinen die Menschen stärker zu beeinflussen. Ja, genau. Das ist so der Punkt. Also zu mir kommen ja meistens Leute mit Ängsten oder mit Resilienz, mentale Stärke. Klar, und dadurch kommt natürlich die Thema Angst um Umwelt oder so kommt da stärker. So kann man es vielleicht leichter ausdrücken.
Gibt es einen letzten, ein Geheimnis oder ein Tipp oder etwas, wo du sagst, das ist grundsätzlich etwas, was ich immer empfehle, was der Schlüssel ist zu einem zufriedenen, gesunden, sicheren, stabilen Innenleben und damit einem Außenleben?
Ja, also für mich ist der Begriff vom Selbstrapport sehr wichtig. Rapport ist ja der Kontakt nach außen zum Gegenüber. Therapeutischer Rapport, Coaching-Rapport, Beziehung zu Kindern, Ehemann und so weiter. Aber so dieser Begriff vom Selbstrapport, den finde ich extrem wichtig. Das heißt, ich brauche die Fähigkeit und auch den Mut, mich selber in Situationen, dem mir selber eine Bedeutung zu geben, möglichst die gleiche Bedeutung wie das Gegenüber. Das heißt, ich muss bei mir sein, aber auch beim anderen. Und wir sind meistens eher so, dass wir halt mehr beim anderen sind.
Ja, immer in Position
immer,
zwei.
Immer in Position zwei. Die Frauen immer, genau. Das heißt, ich sage den Leuten immer, wir haben ja drei Positionen im NLP. Ich, du, richtig. Meta. Und geh in die Meta-Position, guck von außen, wie gehst du jetzt mit deinen Kindern etc. um.
Ja.
Und also der wichtigste Kontakt oder die wichtigste Beziehung ist die Beziehung zu dir selber.
Ja, Nummer eins.
Genau. Also,
Position eins.
Genau. Also so, ich nenne es gerne so dieser egoistische Altruismus. Egoistische, also ich bin schon auch für Menschen da, sonst würde ich den Beruf ja nicht machen.
Nee.
Ja, also ich versuche schon Impulse zu geben, auch durch die Fernsehsendung das Ganze. Da habe ich ja 155.000 Zuschauer, das ist ja ein super Multiplikator. Mhm. Also schon irgendwie, ich möchte am Ende des Tages schon das Gefühl haben, ich habe irgendwie einen Beitrag geleistet. Ja. In welcher Form auch immer, wie groß auch immer. Aber irgendwie, ich war jetzt nicht nur hier und habe Sauerstoff verbraucht. Vom Universum betrachtet.
Also das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Also
ich bin jetzt keiner, der irgendwie anderen Leuten zur Last fallen will oder dem Universum zur Last fallen will. Also ich habe irgendwie einen guten Beitrag geleistet, wenn es nachher nur ein Trinkgeld ist im Restaurant Mabea. Also irgendwie mich nützlich erleben, irgendwie einen Beitrag zu leisten. Das heißt also, die Beziehung zu mir selber, die versuche ich so gut zu pflegen wie Beziehungen zu anderen auch. Und dann glaube ich schon auch so grundsätzliche Aussagen auch auf der spirituellen Ebene, dass ich sage, das Leben ist für mich.
Ja.
Das Leben ist für mich. Es ist für mich, auch wenn mir vielleicht viele Sachen passieren, wo ich dann sage, oh mein Gott, das kann nicht sein.
Life is always for me.
Genau, yes. Das ist immer für mich.
Ja.
Und die Kunst ist eben da auch im Glauben an was auch immer, dran zu bleiben, stark zu bleiben, auch wenn es unruhig wird, dass wir sagen, boah, Finanzamt hier oder wir haben jetzt eine Dachreparatur mit 70.000 Euro auf einmal, so von heute auf morgen, sagst du ja auch, okay, hätte es auch nicht sein müssen, ja. Aber es ist rational erklärbar, wir haben die größte Wohnung, wir sind Teileigentümer, alles gut, ja.
Mhm.
Aber trotzdem, du kannst es zu dem Zeitpunkt, dir passt es überhaupt nicht in den Kram. Und dass man dann eben sagt, okay, ich nehme das Ding an, ich transformiere und lasse eben auch bestimmte Dinge los, die vielleicht dadurch dann nicht möglich sind. Also loslassen. Also erster Punkt, Beziehung zu sich selber. Zweiter Punkt, man braucht irgendwie eine Verbindung zu irgendeiner höheren Kraft. Und der dritte Punkt ist loslassen. Wir müssen loslassen und idealerweise schon heute loslassen. Loslassen, um es zu behalten.
Das ist der schönste Endsatz, den ich je in meinem Podcast gehört habe. Loslassen, um zu behalten.
Dankeschön, Franka, für deine Fragen, für dein Zuhören und für deine Impulse auch für mich.
Vielen Dank, Horst. Es war ein herrliches Gespräch. Ich bin drin geschwommen. Ich fand es wundervoll. Und danke dir für deine Expertise, große Expertise. Wir sehen uns bestimmt wieder.
Ja, danke dir sehr.